Revierkunde nach Mechbau.
Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für lau?
Ja, sicher.
Und die Newsletter-Beiträge auch?
Ja, klar.
Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle?
Doch, es ist schließlich unser Thema. Aber wir setzen auf Freiwilligkeit. Schon mit einem Euro pro Monat können Sie mithelfen, dass unsere unabhängige Pressearbeit weiterhin Gehör findet.
Das finde ich gut. Wo kann ich mitmachen?
Ganz einfach. Unter www.revierkohle.de einen der vier Spendenbutton anklicken und schon sind Sie dabei. Wir sagen jetzt schon mal
herzlichen Dank.
Ein Leben ohne Strom können wir uns heute kaum noch vorstellen. Wir brauchen Energie, um Produkte und Lebensmittel herstellen zu können und um Wohnungen, Büros und Fabriken zu erhellen. Die Bedarfsliste ließe sich beliebig fortführen. Doch was ist Strom eigentlich? Und wo kommt dieser her? Und warum ist Strom nicht gleich Strom? Diesen spannenden Fragen wollen wir in unserem Podcast nachgehen. Sie finden diesen in unserer Mediathek unter revierkohle.de oder mobil unter Spotify. Stichwort Revierkohle.
Damit Strom überhaupt entstehen kann, müssen sich viele kleine Teilchen, die sogenannten Elektronen, durch eine Leitung in eine Richtung bewegen. Dabei werden die Elektronen von einem Magnetfeld beeinflusst, wodurch Spannung entsteht. Wenn die Elektronen in eine Richtung fließen, spricht man von Strom. Je mehr Elektronen pro Sekunde fließen, desto stärker ist die Stromstärke. Die Stromstärke wiederum gibt an, wie viele kleine Teilchen sich gleichzeitig durch einen Leiter bewegen. Die Stromstärke wird in Ampere gemessen. Strom ist wie Ladung und Spannung eine physikalische Größe. Im Stromkreis ist der Strom, also die Ladungsmenge, die pro Sekunde durch ein Kabel fließt, genauer gesagt durch einen gerichteten Metallleiter. Spannung dagegen ist der Druck einer Energiequelle in einem Stromkreis, der geladene Elektronen durch eine leitende Schleife drückt und sie dadurch in die Lage versetzt, elektrische Arbeit zu verrichten. Na, geht Ihnen ein Licht auf? Sehen Sie, das ist das Ergebnis der elektrischen Arbeit. Wichtig ist dabei noch zu wissen, dass Gleichstrom nur in eine Richtung und Wechselstrom in beide Richtungen strömt. Unser Stromnetz mit einer Frequenz von 50 Hertz arbeitet auf Wechselstromkreisbasis, während Windstrom Gleichstrom erzeugt und daher erst umgewandelt werden muss. Verbraucht wird übrigens nicht Strom, weil dieser zum Stromerzeuger zurückfließt, sondern die Energie, die im Strom steckt. Und da wären wir auch schon beim Thema Strom, denn Strom ist nicht gleich Strom. Bleiben Sie dran, es wird spannend.
Thank you.
größten Teil aus Kraftwerken, in denen Kohle, Erdgas oder Öl verbrannt wird. Durch die Verbrennung entstehen heiße Rauchgase, die eine Turbine antreibt. Über die Turbinenschaufeln wird ein Generator angetrieben, der Strom erzeugt. Dieser wird in das Stromnetz eingespeist und gelangt über verschiedene Netzebenen und Umformer zum Verbraucher in die Steckdose. Auch Wasserkraftwerke, Wind- und Solaranlagen erzeugen Strom. Allerdings mit dem feinen Unterschied, dass dieser Strom naturbedingt nur zeitweise zur Verfügung steht. Außerdem schwankt dieser Strom stark. Daher muss die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage stets durch Kraftwerke ausgeglichen werden. Dies auch, um einen Netzzusammenbruch zu verhindern. Denn unser Stromnetz mit seiner Frequenz von 50 Hertz verträgt keine Schwankungen. Ferner muss der von Windkraft und Solaranlagen produzierte Gleichstrom in Wechselstrom wieder umgewandelt werden. Darüber hinaus können Windkraftanlagen nicht herauf, sondern nur herabgeregelt werden. Das geschieht immer dann, wenn zu viel Windstrom die Stromnetze überlasten. Der überschüssige Windstrom wird ins Ausland verkauft. Es kommt aber auch relativ häufig vor, dass wir die Abnahme von Überschussstrom einige Millionen Euro pro Jahr zahlen müssen, weil Österreich zum Beispiel selbst zu bestimmten Zeiten zu viel Ökostrom übrig hat. Und damit hier keine Missverständnisse entstehen, sei darauf hingewiesen, dass wir hier nur über Strom sprechen. Moderne Kraftwerke liefern aber nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Darüber hinaus wird die eingesetzte Kohle und ihre Derivate Gas und Öl für fast sämtliche Produktionsgüter in der Industrie benötigt. Über regenerative Energieträger wird das auch in Zukunft nicht anders möglich sein. Natürlich ist man technisch in der Lage, Strom auch zu speichern, zum Beispiel über Batterien und durch die Elektrolyse, um Strom in Form von Wasserstoff zu speichern und wieder in Strom zu transformieren. Dumm nur, dass bei diesen Umwandlungsschritten am Ende nur 25% am Wirkungsgrad übrig bleibt. 75% der eingesetzten Energie geht dabei wieder verloren. Und wenn wieder mal Flaute herrscht, dann nutzen auch die Elektrolyseure nichts. Auch bei einer Verdoppelung der Windkraftanlagen führt wenig Wind zu doppelt wenig Wind. Die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff ist also ökonomischer und ökologischer Unfug. Das können Sie übrigens selbst exemplarisch feststellen, wenn Sie den Beitrag regenerative Energieträger zur Netzstromerzeugung im Analysetool auf www.stromdateninfo.de anschauen. Doch zurück zum Strom. Genauer gesagt zum Stromnetz.
Unser elektrisches Energiesystem ist ähnlich wie ein Netz aufgebaut. Daher auch der umgangssprachliche Name Stromnetz. Und dieses Stromnetz besteht aus mehreren sogenannten Spannungsebenen. Von der überregionalen Hochspannung über die regionale Mittelspannung bis zur lokalen Niederspannungsebene. Warum brauchen wir aber diese verschiedenen Spannungsebenen? Das könnt ihr euch wie in unserem Straßensystem vorstellen. Auch hier haben wir ja verschiedene Straßentypen. Von den Autobahnen, um weite Strecken schnell zurückzulegen, über die Bundes- und Landesstraßen bis zu den lokalen Gemeindestraßen in den Ortschaften. Und ganz ähnlich ist das eben dann auch bei den Spannungsebenen.
Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass das deutsche Stromnetz in 4 Regelzonen unterteilt ist. Diese Zonen werden von den Stromversorgern Amprion, 50 Hertz, TenneT und Transnet BW gemanagt. Die 4 Zonen wiederum bilden einen Teil des europäischen Verbundnetzes. Das Verbundnetz umfasst 26 Länder und arbeitet auf einer Frequenz von 50 Hertz. Im Verbundnetz wird jede Sekunde genau so viel Energie erzeugt, wie alle Verbraucher gerade benötigen. Dabei wird die Frequenz des Wechselstroms mit einer Genauigkeit von 0,4% ständig konstant gehalten. Sinkt die Frequenz, droht ab 49,8 Hertz ein Lastabwurf. In der Industrie und im Privathaushalt geht dann das Licht aus. Sinkt die Frequenz weiter, schalten sich die Kraftwerke ab 57,5 Hertz automatisch vom Netz ab. Das führt dann zu dem gefürchteten flächendeckenden Blackout. Und wie schon erwähnt, arbeitet unser Stromnetz auf 4 Spannungsebenen. Unsere Großkraftwerke und Offshore-Windparks auf hoher See erzeugen mit 380.000 Volt die sogenannte Höchstspannung. Es folgen größere Solaranlagen und Windkraftanlagen an Land mit 110.000 Volt Hochspannung. Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen und kommunale Erzeuger mit 10.000 Volt bilden die Mittelspannung und kleine Blockheizkraftwerke und kleine Solaranlagen mit 400 Volt die sogenannte Niederspannung. Die Existenz der höheren Spannungsebenen ist dadurch begründet, dass sich elektrische Leistung bei höherer Spannung verlustärmer durch das Stromnetz transportieren lassen. Außerdem hat Wechselstrom den Vorteil, dass man mit Hilfe von Transformatoren problemlos auf unterschiedlichen Spannungen herauf oder herunter transformieren kann. Der Umwandlungsverlust ist dabei sehr gering. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass die Frequenz des Generators in einem Kraftwerk allein von seiner Drehzahl abhängt. Das bedeutet, dass die Frequenzstabilität im heutigen Verbundstromnetz voraussetzt, dass alle angeschlossenen Kraftwerksturbinen und Generatoren gemeinsam synchron laufen müssen. Der Sollwert von 50 Hertz muss darüber hinaus ständig nachjustiert werden. Die konventionellen Kraftwerke dienen dabei als Taktgeber. Wenn diese regelungstechnische Meisterleistung durch politische Vorgaben wegbricht, ist die Versorgungssicherheit gefährdet. Egal, wie Sie darüber denken. Wind- und Solaranlagen haben dagegen keine rotierenden Turbinen und können daher den Takt im Netz nicht vorgeben. Sie sind also nur Folger, so der Diplom-Ingenieur Michael Himburg in seinem Bestsellerbuch »Strom ist nicht gleich Strom«. Aus diesem Grund ist auch die Behauptung, man könne die Stromerzeugung auf 100% Ökostrom umstellen, einfach nur Wunschdenken. Wie ich schon erwähnte, müssen Verbrauch und Produktion von Strom exakt ausgeglichen sein. Um das sicherstellen zu können, werden die Kraftwerke nach Fahrplänen gefahren. Das heißt, dass einzelne Abnehmer, wie zum Beispiel Industriebetriebe, ihren Strombedarf rechtzeitig anmelden müssen, um das erforderliche Gleichgewicht zu planen. Ungleichgewichte zwischen Produktion und Verbrauch werden durch die sogenannte Regelenergie ausgeglichen. Dabei wird zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärenergieregelleistung unterschieden. Dabei muss die Leistungsabgabe innerhalb von 5 bis 15 Minuten erreicht werden. Das betrifft vor allem Großgaskraftwerke. Danach müssen die Kraftwerke der Tertiärregelleistungsstufe möglichst schnell wieder von Mittellastkraftwerken abgelöst werden. Auf diese Weise werden laufend Leistungsdefizite ausgeglichen, wovon der Bürger im Normalfall nichts mitbekommt. Bei allen 4 Übertragungsnetzbetreibern wird alle 15 Minuten der Belastungszustand des Stromnetzes überprüft. Dabei ist das von der Bundesnetzagentur vorgegebene N-1-Kriterium einzuhalten. Es besagt, dass bei einem Ausfall von einem Trafo oder einem Kraftwerk das Netz immer noch funktionieren muss. Mit anderen Worten, es müssen also immer genügend Erzeugungsreserven bereitgehalten werden. Das wird durch den Zubau weiterer Windkraftanlagen bei gleichzeitiger Stilllegung von konventionellen Kraftwerken allerdings in Zukunft immer schwieriger, sodass regelmäßige und rollierende Stromabschaltungen normal werden könnten. Für den Fall eines Netzausfalls stehen in Deutschland rund 120 schwarzstartfähige Kohle- und Gaskraftwerke zur Verfügung. Sie sollen das Wiederanfahren ermöglichen. Die momentane Reserve im Sekundenbereich soll nach Vorstellung der Grünen über Autobatterien von E-Autos in Zukunft sichergestellt werden. Da wird sich der stolze E-Auto-Besitzer sicherlich freuen, wenn er sein E-Auto morgens an die Ladesäule anschließt und abends feststellt, dass seine Batterie leer ist. Und sollte die Bundesregierung tatsächlich den gesamten Verkehr auf Elektromobilität umstellen, dann würde das einen Mehrbedarf von elektrischem Strom von rund 130 Terawattstunden erfordern. Addiert man diesen zusätzlichen Verbrauch zu dem derzeitigen Verbrauch von rund 629 Terawatt, ergibt sich in 2050 eine Stromerzeugung von 759 Terawattstunden. Unsere derzeitige Netzinfrastruktur, wie Transport- und Verteilnetze, Umspannwerke und Schaltanlagen, ist für die Bewältigung von rund 80.000 bis 85.000 Megawatt plus Reserveleistung ausgelegt. Höhere Einspeisekapazitäten erfordern daher einen entsprechenden Ausbau, um mehr Strom transportieren zu können. Allerdings wäre auch das ein völlig untaugliches Speicherkonzept, weil völlig unwirtschaftlich. Und heutige Monsterbatterien im Containerformat können Strom allenfalls für einige Stunden speichern. Damit könnte man im Notfall allerdings auch nur die Spitzenlast abfangen. Und sündhaft teurer sind diese Batterien obendrein auch noch. Um 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien transportieren zu können, braucht man die vielbeschworenen Stromautobahnen von Nord nach Süd und von Ost nach West, um Ungleichgewichte zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgleichen zu können. Für die Stabilisierung des Stromnetzes würden dann aber immer noch Kraftwerke benötigt werden, um Schwankungen auszugleichen und die Mindestleistung von 20.000 bis 28.000 Megawatt sichern zu können, die für die Netzstabilität benötigt werden. Anders ausgedrückt, wo heute eine Hochspannungsleitung verläuft, müssten es in 2050 4 sein. Kosten hierfür rund 1.300 Milliarden Euro. Und noch etwas sollte nicht vergessen werden. Der vollständige Ersatz konventioneller Kraftwerke durch erneuerbare Energien setzt voraus, dass bis 2050 große Speicher zur Verfügung stehen, um elektrische Energie für eine Flaute von rund 14 Tagen speichern zu können. Die gibt es aber nicht. Außerdem wäre der Leistungs- und Umspannverlust von rund 15% und weiteren 30% bei Einsatz von Power-to-Gas-Verfahren mit zu berücksichtigen. Das wäre ebenfalls ein untaugliches Speicherkonzept, weil völlig unwirtschaftlich. Und heutige Monsterbatterien im Containerformat können Strom allenfalls für einige Stunden speichern. Damit könnte man im Notfall allerdings auch nur die Spitzenlast abfangen. Und sündhaft teuer sind diese Batterien obendrein auch noch. Ein Grundsatz in der Physik lautet, die Summe der Energie ist konstant. Energie kann nur in andere Energieformen umgewandelt werden. Zum Beispiel Wärme in Strom oder Strom in Arbeit. Dabei ist die Umwandlung nie vollständig. Von der eingesetzten Energie wird ein Teil als Wärme oder Strahlung an die Umgebung abgegeben. Die umgewandelte Energie, geteilt durch die Ausgangsenergie, ist der Wirkungsgrad. So beträgt der Wirkungsgrad einer Gasturbine zur Umwandlung des Gases in Strom rund 40%, einer Gasdampfturbine rund 60%, einer Windkraftanlage rund 20 bis 25% und einer Wasserstoffanlage ebenfalls rund 20-25%. Die nicht planbare Leistung von Wind- und Solaranlagen schwankt dabei zwischen 0 und 17%. Die mittlere Jahresleistung beträgt 20%, und zwar bezogen auf alle rund 32.000 derzeit installierter Windkraftanlagen. Solaranlagen erreichen im Jahresmittel gerade einmal 10% der installierten Leistung. Daraus folgern wir, bedarfsgerechter Strom können die erneuerbaren Energien also in keinem Fall liefern. Da Steinkohle eine Energiedichte von 8 kWh, Braunkohle von 5 kWh, Erdgas von 12 kWh und Windkraft von nur 0,0002 kWh hat, benötigt ein Kraftwerk auch nur eine relativ kleine Fläche im Gegensatz zu einer Windkraftanlage. Das heißt, um die gleiche Energiedichte eines Kraftwerkes mit einer Leistung von 1300 Megawatt durch Windkraftanlagen mit einer Leistung von 5 Megawatt zu ersetzen, benötigt man 200 Windkraftanlagen, die mehrere Fußballfelder an Platz in Anspruch nehmen würden, und bei Flaute wäre die Leistung immer gleich Null. Fazit: Der in Deutschland zurzeit bestehende Strombedarf in Höhe von 40 bis 85 Megawatt pro Tag ließe sich ohne Kraftwerke nicht denken. Da stellt sich die Frage, wohin soll die Stromreise in Zukunft gehen, wenn Strom nur noch mit Hilfe regenerativer Energieträger produziert werden soll? Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, formulierte es bereits 2019 unheilschwanger wie folgt:
Grundlast im klassischen Sinn kann es nach Erreichen der Energiewende in Zukunft nicht mehr geben.
Wenn wir Herrn Flassbart also richtig verstanden haben, dann ist eine bedarfsgerechte Stromversorgung in Zukunft ausgeschlossen. Wir können dazu nur sagen, gute Nacht Deutschland.
Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse vorstand@revierkohle.de oder über unsere Internetseite www.revierkohle.de.